2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Ich wähle damit nicht den Reihentext der Reihe 5, sondern den Text der württembergischen Reihe für diesen Sonntag. Paulus schreibt an die Korinther, eine Gemeinde, die ganz gut drin waren, sich zu streiten und nicht so gut drin waren, sich zu versöhnen. Streiten ist ja nicht das Problem, man muss sich nur mal wieder versöhnen. Das ist entscheidend. Und er schreibt ihnen über viele Dinge und er schreibt ihnen auch von einer großen Sehnsucht, die er ist. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Segne uns diese Worte des Paulus, Herr, und mach sie zu deinen Worten an uns. Amen. Das ist nicht ganz einfach, was da alles so kommt vom lieben Paulus. Aber hat noch nie einer gesagt, dass Paulus einfach ist. Das ist einfach nicht. Aber er hat was Großartiges entdeckt und er wirft in diesem Text mit Bildern um sich. Und wirft die auch durcheinander. Da geht es zum einen um Umziehen. Ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen. Ich glaube, ich komme bald auf 20 Mal. Ja. Umziehen heißt auf Koffern und Taschen und Kartons sitzen. Ja, überlegen, wie man alles unterkriegt. Und so noch leben in einem Es-geht-noch-so-Zustand. Und hoffen auf einen Es-wird-alles-gut-Zustand. Ja, das ist so dieses Dazwischenstehen. Und Paulus versteht unser Leben hier auf der Erde ein Stück weit als kurz vor Umzug stehend. Und zwar von Hütte in Villa. Ja, von Hütte in Villa. Etwas vereinfacht. Zumindest sind die Worte, die da kommen, das Hütte ist eigentlich nicht Hütte, da steht eigentlich Skene, das heißt eigentlich sogar Zelt. Also vom Camper zu jemandem mit festem Wohnsitz. Von einem, der unterwegs ist in dieser Welt, zu jemandem, der ein Zuhause hat. Von, das ist so das, was er sagt, das ist das, was ihm dieses zu Jesus Christus gehören bedeutet. Und es geht deswegen in diesem ganzen Text um die spannende Frage, wie gehen wir mit unserem Camper-Dasein, mit unserem Unterwegs-Dasein und mit diesen Zukunftshoffnungen um. Wie leben wir damit? Und wie denkt Paulus sich das? Ich merke schon, wenn ich das so lese, dass der Paulus mir geistlich wohl doch voraus ist. Denn das Erste ist zwar bei mir vorhanden, aber das Zweite auch und das Dritte, naja, ich sage, was will er denn? Erste, Zweite, Dritte, das kommt jetzt, okay? Das Erste. Für Paulus ist klar, wer Jesus Christus kennt, wer von diesem Jesus Christus ergriffen worden ist, wer ihm mit seinem Leben dient und sich von ihm dienen lässt, also zu Deutsch, wer einfach in ihm eine Vertrauensbeziehung eingegangen ist, der wartet sehnsüchtig auf den Himmel. warten Sie sehnsüchtig auf den Himmel? Also für Paulus ist das so. Warten sehnsüchtig auf den Himmel. Hier im Bild diese irdische Hütte, wie Luther übersetzt, oder dieses Zelt, dieser Bau, der vergänglich ist. Das ist das eine. Und das andere Stück, wo man nach wartet, wo man sich nach sehnt, ist dieses endlich ein Zuhause haben. Wo all das, was hier das Leben schwer macht, im Kapitel davor schreibt er von der Trübsal und dem Schweren, der Verfolgung und dem Leiden, an diesem Volkstrauertag, denke ich, gehören auch die Kriege und diese nicht aufhörende Gewalt und die Krankheiten und all das Elend und die zerstrittenen Familien und die Sucht und.
Wir können ja stundenlang darüber reden.
Wo das alles nicht mehr ist, sondern wo endlich die Tränen und die Schmerzen und das Leiden vorbei sind. Danach hat er Sehnsucht, nach diesem himmlischen Haus. Und dann wechselt er das Bild vom Haus. Er bleibt beim Umziehen, aber in diesem Fall geht es dann im zweiten Bild um Kleiderwechsel. Nämlich, er sagt, das Ding ist also so, auf der einen Seite, ich habe Sehnsucht nach Himmel, nach Ewigkeit, aber da gibt es doch was dazwischen, das macht mir ein bisschen Kummer. Wir seufzen und sehnen uns danach, dass der Himmel kommt und alles gut wird, aber dazwischen liegt noch das Sterben, das entkleidet werden, nackt werden. Das ist etwas, wo auch Paulus als solches nicht so ganz gern hat. Denn er weiß, dass das nicht leicht ist. Er weiß, dass es nicht leicht ist und schreibt deswegen auch, am liebsten hätten wir eine Überkleidung. Also nicht raus aus dem Alten und rein ins Neue, also nicht rein ins Sterben und wieder rauskommen in die Ewigkeit, sondern so eins auf eins. Klack. Entrückung, sagen einige auch dazu. Oder so Verwandlung auf einen Schlag. Ja? Jetzt macht Bumm und wir alle haben die Ewigkeit. Und mussten nicht durchs Sterben. Und das ist etwas, was in der Bibel verheißen wird. So ein Tag, so ein Kommen Jesu, ein Ende, an dem sowas passiert. Dann denkt, das wäre schön, wenn wir da nicht durch müssten. Wenn wir nicht unten durch müssten. Aber die Sehnsucht nach Himmel, die ist tief in ihm und die will er auch nicht loswerden. Und zu zweit, deswegen das Zweite, aber neben der Sehnsucht, die der Christ nach dem Himmel hat, ist eben auch das andere da, wer Jesus kennt und mit ihm lebt, der muss diese Spannung von Glauben und Schauen aushalten. Da sind wir reingestellt. Gott hat uns nun mal in diese Welt gestellt, wir sind in diese Welt gekommen und er gibt uns den Himmel als Hoffnung, ja. Und ich möchte, dass wir nichts in der Welt missen. Ein Glaube ohne Ewigkeit, das ist eine langweilige Ethik. Die kann ja ganz interessant sein, aber im Grunde ist sie langweilig, weil am Ende steht für mich das Grab. Aber ein Glaube mit Ewigkeit dahinter, der hat eine unglaubliche Perspektive. Aber ich muss die Spannung aushalten von Glauben und Schauen, wie es hier sagt. Wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Wandeln steht da, Peripatei, sein Leben gestalten. Wir gestalten es im Vertrauen darauf, dass Gott im Hintergrund steht. Wir gestalten es im Vertrauen darauf, dass Gott da ist. Aber wir sehen ihn nicht. Paulus kann sogar schreiben, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Er spürt das auch, dass in dieser Welt manchmal du Gottes Nähe einfach nicht so greifbar hast. Dass es manchmal mühsam ist, dran zu bleiben. Und dass das Glauben eben ein Festhalten ist, auch wenn die Augen es dir gerade nicht sagen. Ein Festhalten ist an diesem Christus, auch wenn deine Erfahrung in dieser Welt im Moment gerade scheinbar dagegen spricht. Deswegen ist die Kreuzesgeschichte, ja, scheinbar spricht alles dagegen, dass hier Gott tätig ist, wenn sein Sohn stirbt. Und doch ist es Gottes Geschichte. Ich war jetzt auf Kongress, in Schönen, 3 Tage, und habe dort das Thema verfolgte Kirche. Und wir sind immer hin und her gegangen in diesen Tagen zwischen Herr, erbarme dich, was alles an Leid passiert weltweit, was Christen aushalten müssen. Ja? Und auf der anderen Seite, was Gott bei diesem Leiden und Tod. Aber diese Spannung ist auszuhalten. Und die kriegen wir nicht gelöst. Wir leben nicht im Schauen, wir leben noch im Glauben, müssen warten. Wer Jesus kennt, wer zu ihm gehört, der lebt in dieser Spannung von Zeit und Ewigkeit. Und er spürt beides. Martin Luther sprach mal von den sich überlappenden Gottesreichen. Ja, also da kommt das Neue und da ist das Alte. Wir stehen genau da, dazwischen. Manchmal spüren wir den Himmel und manchmal merken wir die Erde sehr deutlich. Und wenn es gerade ins Sterben geht, stehen Menschen oft dazwischen. Ich durfte aufgrund meines Berufes schon viele Menschen auch ins Sterben und im Sterben begleiten. Und wir machen uns nichts vor. Nicht alle sind gestorben mit, ach Herr, ich komme jetzt, endlich. Sondern viele hatten unterwegs viel Mühe im Loslassen. Dieses irdische Haus verlassen, das ist nicht so einfach. Und auch die, die in den Kriegen gefallen und gestorben sind, die sind noch nicht leicht gestorben. Diese 37 Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan gefallen sind seit 1992. Insgesamt sind es seit 1992 über 100 deutsche Soldaten, die im Ausland gestorben sind. Die sind doch nicht leicht gegangen. Denen ist doch schwer gefallen, diesen jungen Leuten. Da liegt mir Spannung. Und die gilt es auszuhalten. Und ich kann sie aber nur deswegen aushalten, weil ich weiß, wir haben einen Herrn, Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, um uns über den Tod hinaus eine Hoffnung zu geben. Wer Jesus kennt, hat Sehnsucht nach Himmel, aber lebt auch in der Spannung von Himmel und Erde. Und das gilt es auszuhalten. Da gilt es, sich zu ermutigen. Da gilt es auch immer wieder, den Blick nach oben zu richten. Als ich aus dem Schönblick-Kongresszentrum rauskam und wir gerade wieder einen schlimmen Vortrag gehört haben von jemandem, der erzählt hat, was Christen passiert ist, bin ich da so nach Kopf nach unten rausgegangen. Wenn man bei diesem Kongresszentrum rauskommt, dann hat irgendein Mensch, der keine Ahnung, wer die Idee hatte, auf dem Boden geschrieben, Blick heben. Blick heben. Und ich habe das gelesen und habe den Blick gehoben. Ja, genau, das ist eigentlich ganz ungefährlich, weil direkt danach kommt eine Treppe. Aber Blick heben, das heißt, schau nach oben. Vergiss nicht die große Perspektive. Wenn das Leid und die Schrecken und das Schwere dieser Welt über dich kommen, vergiss nicht die große Perspektive. Vergiss sie nicht. Auch wenn du zwischendurch seufzen musst und das schwer ist. Der Teil, den ich beim Paulus noch finde, neben der Sehnsucht nach dem Himmel, neben dem Seufzen manchmal und dem Ringen und dem nicht unbedingt da unten durchrollen, aber müssen. Das dritte ist, wer Jesus kennt, wer von ihm ergriffen ist, wer den mal entdeckt hat als Herrn seines Lebens, der ist jemand, der so leben will, dass es diesem Jesus gefällt. Das ist nämlich die letzte Schlussfolgerung, die Paulus in diesem Text zieht. Er sagt, am Ende stehen wir einmal alle vor dem Richterstuhl Christi. Vor dem Richterstuhl Christi. Wisst ihr, dass für einen Christen eine tröstliche Botschaft ist? Keine angstmachende? Der auf dem Thron, das ist ja mein Herr. Der da oben sitzt, das ist ja der, der für mich gestorben ist, Gott sei Dank. Ist das nicht der, der mich fertig machen will, sondern es ist der, der mich aufrichten will. Natürlich wird das Böse und das Schlechte benannt und ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue, aber es wird benannt. Und es wird von dem, der auf dem Thron sitzt, noch die Wundmale trägt, der Auferstandene trägt immer die Wundmale. Das heißt, die Vergebung sitzt auch auf dem Thron am Ende. Und damit ist das alles, dieser Richterstuhl Christi für uns, die wir ihn kennen, ein Nachhausekommen. Ein die Dinge mal ins Richtige bringen, zurechtbringen. Ja? Damit jeder seinen Lohn empfange, ja, für das, was er getan hat. Seinen Lohn empfange. Gott vergisst nichts. Und Paulus kann in seinen Texten, das schimmert immer wieder durch, das Gericht manchmal sogar wie so eine kleine Preisgerichtssache machen, wie so ein Sportwettkampf am Schluss. Ja, da bekommt jeder noch was, sozusagen obendrauf, neben der Ewigkeit. Und er sagt sich, da möchte ich, wenn ich vor meinem Gott stehe, möglichst viel mitbringen. Ich möchte viel mitbringen an Liebe, an Menschen, die ich Gott näher gebracht habe. Ich möchte viel mitbringen. Nicht um die Ewigkeit zu verdienen, die kriege ich nur geschenkt, sondern als Dankeschön, als Danke an Gott möchte ich ganz viel mitbringen. Im Text heißt es so, ja, darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind, also schon im Himmel, oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Wir wollen leben mit Blick auf ihn und von ihm her das Leben gestalten, viel mitbringen, Liebe, Versöhnung, Frieden hineinleben in die Welt. Mich haben an der Stelle unglaublich beeindruckt auf dem Kongress ägyptische Christen. Ihre Kirche ist niedergebrannt worden. Es sind in Ägypten über 80 Kirchen niedergebrannt worden im Rahmen dieser islamischen Revolution. Nicht von der Regierung, sondern von aufgehetzten, auch in einer extremen Form von Islam geprägten Gruppierung oder Menschenmenge. Und die Christen in Ägypten, was machen die? Was hat mir einer gesagt? Wir bauen unsere Kirche nicht wieder auf. Das macht eh keinen Sinn gerade. Aber wir schreiben was hin. Und sie haben die Ruinen ihrer Kirche geschrieben, wir vergeben euch, dass ihr unsere Kirche zerstört. Wir wollen euch nicht mit Hass begegnen, sondern die Liebe Gottes gilt auch euch. Gott liebt jeden Ägypter. Das ist ein Ding. Stellen Sie sich mal die Beza-Ruinen vor. Das steht da drin. Und das Gleiche in einer anderen Kirche, da haben sie einen Banner hineingehängt. Genauso. Diese Kirche wurde auch ausgebrannt. Dieses war ein Platz, wo wir mit Gott zusammenkamen. Wir vergeben euch das. Und einige Christen haben in mutiger Tat ein Transparent zusammengeschrieben und haben an einem Fastentag der Muslime, ja, fast am Ende des Ramadan, haben sie ein Transparent geschrieben und haben sich vor die größte Moschee gestellt, mit zitternden Knien und bangenden Herzen. Und das Ding wurde auseinandergerollt und sagen, wir Christen gratulieren euch zu eurem Fest. Wir wünschen euch ein frohes Fest. Wir lieben euch. Die Muslime, die aus der Moschee kamen, waren so durcheinander. Die haben sich damit fotografieren lassen. Die haben mit denen gesprochen. Es ist nichts passiert ihnen. Aber es ist eine andere Botschaft. Ja? Eine Botschaft der Liebe hineinleben in eine Welt, die vergeht. In eine Welt, in der Gewalt ist, in der Schrecken des Krieges. Hineinleben. Ich glaube, wir können von den ägyptischen Christen noch einiges lernen. Sie sagen, wichtiger als unsere Kirchengebäude wieder aufbauen, ist es, jetzt in diesen Tagen bei der Liebe zu bleiben und nicht sich anstecken lassen von der Welt und ihrem Stil. Lassen Sie sich auch nicht anstecken, wenn Ihnen Lieblosigkeit, Schrecken und Schlimmes begegnen von den Schrecken, sondern anstecken von diesem Herrn und leben ihm zum Wohlgefallen. Blick heben, das sei Ihnen mitgegeben von Paulus. Amen.